Breitband, Medien und Meinungen.
Und die kommen heute von Tim Wiese. Hallo Tim.
Hallo Christian.
Schön, dass du da bist. Zuerst geht's los mit einer Meldung, die noch große Wellen schlagen könnte. Das lässt sich zumindest vermuten, denn das Europaparlament hat in dieser Woche Post von dem Whistleblower Edward Snowden erhalten mit ziemlich brisanten Informationen und auch Anschuldigungen, muss man fast sagen.
Genau. Eigentlich wollte das Europaparlament ja Edward Snowden per Videoschalte befragen, wie sich die Aktivitäten der NSA auf die EU auswirken. Doch aus Sicherheitsgründen hat der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter die Fragen dann lieber doch per Mail beantwortet. Er berichtet zum Beispiel, dass auf Deutschland Druck ausgeübt wurde, das G10-Gesetz im Sinne des amerikanischen Geheimdienstes zu ändern. Das ist das Gesetz, das Eingriffe in die Telekommunikationsfreiheit durch Nachrichtendienste regelt. Volker Tripp, politischer Referent der Digitalen Gesellschaft e.V., zweifelt deshalb an der Verfassungstreue deutscher Staatsorgane.
Wenn das tatsächlich zutrifft, wie Herr Snowden sagt, dass hier die USA bzw. die NSA aktiv Einfluss nehmen auf die Gesetzgebung in Deutschland, dann bedeutet das, dass die USA elementare demokratische Prozesse unterminieren und letztlich erodieren.
Und das ist nicht die einzige Enthüllung von Edward Snowden. Er berichtet weiter, dass sich die NSA eine Art heiteren Ringtausch von Daten ausgedacht hat. Sie sichert einzelnen Staaten zu, seine Bürger nicht zu überwachen. Im Gegenzug bekommen die Amerikaner dafür die Daten des Geheimdienstes des jeweiligen Landes, die er über Bürger anderer Staaten gesammelt hat. Praktisch, so erhalten die NSA doch Zugriff auf die Daten aller EU-Bürger, ohne dass Abkommen gebrochen werden. Denn die Überwachung erledigen ja eben die europäischen Geheimdienste untereinander. Was jetzt nach Meinung von Digitale Gesellschaft e.V. passieren müsste, das lässt sich im kompletten Interview mit Volker Tripp auf breitband.deutschlandradiokultur.de nachhören.
Und zwar im Anschluss an unsere Sendung. Zumindest aber will die Bundesregierung dafür sorgen, dass alle in Deutschland noch mehr und noch schneller Daten durch das Netz schicken können. Gestern gab es das Auftakttreffen der sogenannten Netzallianz. Was hat es damit auf sich?
Ja, die hat unser Infrastrukturminister Alexander Dobrindt ins Leben gerufen. Ziel: bis 2018 soll jeder Haushalt in Deutschland mit mindestens 50 Megabit die Sekunde erreichbar sein. Wie man das schaffen kann, hat der Minister gestern mit der Telekommunikationsbranche und eben auch mit Branchenverbänden diskutiert. Mit am Tisch der Bundesverband Breitbandkommunikation. Dessen Geschäftsführer Stefan Albers hatte vor dem Treffen Bauchschmerzen, dass die großen Internetanbieter die kleinen unterbuttern könnten. Zumindest bereiten ihm entsprechende EU-Pläne Sorgen.
In Brüssel gibt es sehr starke Bestrebungen, große internationale Unternehmen in die Lage zu versetzen, die Netze in ganz Europa und in Deutschland zu bauen. Das halten wir für einen falschen Ansatz. Das haben wir auch gestern deutlich gemacht. Wir sind fest davon überzeugt, dass der Glasfaserausbau in Deutschland und am Ende auch in Europa dezentral erfolgen wird, insbesondere durch City-Carrier, Regional-Carrier und zunehmend auch durch Stadtwerke.
Die Kleinen haben Angst, dass die Großen eine Art Monopol aufbauen. Um dem etwas entgegenzusetzen, haben die alternativen Carrier gestern einen symbolischen Scheck in Höhe von 9 Milliarden Euro übergeben. Geld, das sie in den Ausbau von Glasfaserverbindungen investieren wollen.
Ja, der Breitbandausbau, der bleibt also interessant. Auch bei uns immer, wenn wir bei Twitter schauen, ob irgendwer sich zu Breitband äußert, zu unserer Sendung, dann fällt ganz oft dieser Breitbandausbaudiskussion mit in unseren Twitter-Feed. Das ist immer recht unterhaltsam. Zum Ende dieser Medien und Meinung, ein bisschen Zeit haben wir noch dafür, soll es um ein unfreiwilliges Outing gehen, das dann irgendwie tatsächlich doch kein richtiges Outing war, oder?
Ja, dazu hören wir jetzt einen völlig aufgelösten älteren Herrn im Videointerview mit der AP, das die Agentur auf YouTube veröffentlicht hat.
The main reason I'm here is to clear my name that I have nothing to do with Bitcoin, nothing to do with developing. I was just an engineer doing something else.
Ich habe doch nichts mit der Entwicklung des Bitcoins zu tun. Ich bin einfach nur ein einfacher Ingenieur gewesen. Das sagt Dorian Nakamoto, der den zweiten Vornamen Satoshi trägt. Ein 34-jähriger Kalifornier, der wahrscheinlich nur zufällig so heißt wie der sagenumwobene Erfinder des Bitcoin. Das Magazin Newsweek hatte seinen Leser, den Kalifornier, als den geheimnisvollen Programmierer der virtuellen Währung präsentiert und mit dieser Enthüllung ordentlich Werbung für das Blatt gemacht. Mit der Geschichte ist das Magazin nämlich erstmals wieder in gedruckter Form erschienen. Ja, leider war die große Story wohl nur eine Ente. Immerhin hat sie nicht nur dazu geführt, dass dass der Kalifornier von Kamerateams aus aller Welt belagert wurde. Auch der angeblich echte Bitcoin-Erfinder hat sich nach Jahren des Schweigens wieder zu Wort gemeldet. In einem Forum hat er mit einem Satz klargestellt, dass Newsweek den falschen Nakamoto geoutet habe. Ich bin nicht Dorian Nakamoto, hat er geschrieben.
Und so wird natürlich ein Mythos auch am Leben erhalten. Ich habe den Eintrag auch gesehen, das war bei P2P Foundation, ein Blog, was so über diese Themen berichtet. Ich fand es sehr interessant, weil es hat in weniger als 24 Stunden zigtausende Klicks bekommen. Dieser eine einzige Satz, der angeblich von dem echten Nakamoto stammen soll. Was glaubst du, warum ist das so? Warum will die ganze Welt, die sich mit Bitcoins auseinandersetzt, wissen, wer dieser Mann ist?
Ich glaube, da gilt der alte Satz, willst du was gelten, mach dich selten, weil das natürlich viel Projektionsfläche bietet, einfach dann da was rein zu interpretieren. Und da möchte natürlich jeder wissen, wer ist dieser Mann wirklich? Und dann muss man natürlich sagen, dieses ganze Prinzip, was er sich ausgedacht hat, die ganze Struktur, die dahinter steckt, die ist natürlich auch eine wahnsinnige Leistung. Da fragt man sich schon, wer kann sowas vollbringen? Was für ein Superbrain steckt dahinter?
Und es geht natürlich wie immer auch um Geld. Millionen wurden verdient, Millionen wurden wieder innerhalb von Sekunden verloren. Das ist Bitcoin, die, ja, Kryptowährung Nummer 1 und immer noch viel im Gespräch. Vielen Dank, Tim.
Und natürlich gibt es alle Medien und Meinungen nochmal zusammengefasst auf breitband.deutschlandradio.kultur.de im Anschluss der Sendung zum Nachlesen und Nachhören.